Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich habe jetzt gerade gehört, dass mit dem Dr. Med. Dietrich Klingert hat gar nicht funktioniert. Wir haben den Kontakt nicht bekommen. Aber mein Team hat bereits reagiert und eine andere Koryphäe innerhalb der Umweltmedizin akquirieren können. Ich habe die Freude, den Dr. Med. Harald Burgard heute im Studio zu haben. Lieber Harald, danke ganz herzlich fürs Reagieren.
Hallo Alexander. Ja, danke für die Einladung. Liebes Publikum, schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich, Ihre Fragen beantworten zu können und ja,
legen wir los. Ganz lieb, danke vielmals. Bevor wir in die Fragen eintauchen, möchte ich einfach mal ein bisschen was noch von dir hören. Du bist für mich einer der Umweltmediziner, der den Menschen als Ganzheit sieht. Und wie bedeutsam siehst du heute die Umweltmedizin? Die Umwelt, hat die Umwelt auch etwas mit unserer Innenwelt zu tun? Und wenn ja, wieso kann man so blind sein, diesen Aspekt heutzutage so zu ignorieren?
Naja, also wir leben eben heute in einer Umwelt, in der wir, sagen wir mal, theoretisch Kontakt haben zu etwa 350.000 Giftstoffen. Das war vor 20 Jahren nicht der Fall, das war vor 10 Jahren nicht der Fall. Ja. Unser Körper ist im Grunde gebaut, dafür die eigenen Dinge auszuscheiden, aber nicht noch 350.000 andere Sachen. Dann verwenden wir heute in einem Maße Parfums, Deos und andere Dinge, die der Körper entgiften muss, wie wir das früher auch nicht hatten. Wir haben sehr viele zubereitete Lebensmittel mit allen möglichen Haltbarkeitsmitteln, mit Geschmacksverstärkern und. All diese Dinge kann der Körper ausscheiden oder eben auch nicht. Wir wissen, dass etwa 10-40% der Menschen, 10-50% der Menschen weltweit einen Mangel haben an bestimmten Entgiftungsgenen. Das heißt, denen fehlt im Grunde die Hardware, überhaupt diese Dinge entgiften zu können. Und je nachdem, wen es dann trifft, der lagert diese Sachen ein. Und viele Krankheiten, die wir heute haben, die sind die Folge chronischer Entzündungen, die dadurch entstehen, dass Leute Gifte immer mehr und mehr und mehr in den Körper einlagern, mit denen der Organismus nicht klarkommt, die er nicht loswerden kann. Und dann wird man irgendwann eben krank. Und du kannst dir vorstellen, wenn du ein Auto hast ohne Motor, kannst du machen, was du willst. Den wirst du nie fahren können, egal ob du den putzt oder neue Reifen drauf machst. Und wenn der Motor fehlt, sprich eben die Entgiftungsgene, die wir nie brauchten für diese Dinge, die wir heute haben, dann wird man halt unter Umständen krank. Und wir haben eine enorme Zunahme an Umweltbelastung. Wir haben eine Zunahme an Autoimmunerkrankungen, um das Fünffache in den letzten paar Jahren. Und wir sehen auch immer wieder, wenn wir Studien anschauen, die sich beschäftigen mit Parkinson, mit MS, mit Alzheimer und anderen Dingen, dass Umweltgiftstoffbelastung immer eine ganz große Rolle dabei spielen. Die Genetik macht 5% aus etwa. Der Rest ist eben drumherum. Und insofern wird die klinische Umweltmedizin aus unserer Erfahrung immer wichtiger. Ich mache seit 20 Jahren diese Dinge und wir sehen, dass die Leute hochbelastet sind. Und wir sehen vor allem, wenn wir diese Gifte rausnehmen und unter deine individuelle Verträglichkeitsschwelle kommen, dann geht es den Leuten wieder besser. Dann gehen Entzündungen weg, dann kann man im Labor messen, dass es besser wird. Aber die Menschen erzählen das auch. Und ich erlebe das hier jeden Tag.
Was ich nicht verstehe, ist das Wort Vergiftung oder dass man sich mit Metallen und so weiter eigentlich belastet im Körper, vergiftet. Das ist ja nicht so ein Thema, dass man diese Verschlackung, diese in der Schulmedizin eigentlich akzeptiert wird, oder? Oder ist das heute eigentlich anerkannt, dass wir uns mit diesen 350.000 Giftstoffen belasten? Aber wenn ja, dann müsste man ja was tun.
Naja, in der Schulmedizin haben wir ein sehr monokausales Denken. Das heißt, wir überlegen uns, was ist die eine Ursache und wie ist die eine Therapie dagegen. Wenn wir von Umweltgiften belastet sind, dann kommen da nicht 1, 2, 3 Stoffe, sondern vielleicht 100, 200, 500 Sachen in den Körper, die in der Kombination bei dir eine andere Wirkung machen wie bei mir und wieder eine andere Wirkung machen wie bei deiner Frau. Und das ist das Problem, dass wir das nicht klar zuordnen können. Ich kann also auch nicht sagen, wenn du Bleien Körper hast, passiert zwangsläufig dies oder jenes. Ich kann dir sagen, was Blei grundsätzlich macht. Aber umgekehrt sehen wir, wenn wir diese Dinge rausnehmen und nicht einen Stoff, sondern so viel wie es geht, dann gehen auch komplexe Krankheiten in ihrer Symptomatik weg. Und das ist manchmal verblüffend. Und das sehen wir auch bei den ganzen Leuten, die mittlerweile mit schwerer Müdigkeit kommen nach Infektionen oder nach Impfungen und so weiter. Das ist das, was wir in der Schulmedizin nicht lernen. Wir gehen nicht auf die Ursachen, sondern wir gehen primär auf Symptome und versuchen die mit Medikamenten an ein oder zwei Stellen zu behandeln, aber wir beseitigen nicht die Ursachen.
Ich habe gerade gelesen, dass der Robert Kennedy in Amerika es verboten hat, jetzt die Füllstoffe, Geschmacksverstärker und und in Lebensmittel noch zu verarbeiten. Da muss ja auch eine Studienlage sein, die ihn dazu bewegt, diesen Entscheid zu treffen. Bei uns hört man gar nichts. Hä?
Naja, das Problem ist halt eben, dass all diese Stoffe natürlich den Geschmack dahingehend verstärken, dass dein Gehirn dich belohnt fühlt. Ja? Und das sind alles Sachen, die im Nervensystem Wirkungen zeigen, klar, die aber auch die Darmflora stören, die Darmbakterien schädigen können und, und. Aber die Leute mögen das, die Leute werden süchtig danach, die Menschen brauchen das, die wollen das haben und damit kann man natürlich ganz viel Umsatz machen. Und man kann vor allem Lebensmittel, die aus Substanzen bestehen, die du niemals freiwillig essen würdest, damit so schmackhaft machen, dass man die plötzlich will. Also da geht es halt auch um viel, 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 viel Geld.
Weißt du, was ich nie verstehe, einfach nicht in den Kopf bringe, ist, ich verstehe das schulmedizinische Modell der Kausalitäten und das hat sehr viel Bedeutung und ist auch sehr wichtig. Wir wissen so vieles und verbieten auch in der Medizin gewisse Dinge, weil es einfach nicht gut ist. Auf der anderen Seite haben wir Kosmetik, dann haben wir Lebensmittel und dort drin wird das ganze Müll, was in der Medizin verboten ist, trotzdem wieder genutzt, und weil andere Behörden verantwortlich sind und die rechte, linke Hand nicht weiß, was sie tut, und dann kriegen wir es trotzdem ab. Und das finde ich einfach sowas von Fahrlässe.
Ja, ich meine, da spielt Lobbyismus eine große Rolle. Ja, da spielt Geld eine große Rolle, da spielen Interessen eben eine große Rolle und natürlich auch der Wunsch der Verbraucher. Mhm. Viele Menschen, wir haben das damals mitbekommen, als zum Beispiel die Akte Aluminium gesendet wurde und man festgestellt hat, dass Aluminium eben toxisch ist, hat man innerhalb von kurzer Zeit kaum noch aluminiumhaltige Deodorants gefunden. Und trotzdem war das eine relativ schwierige Umstellung, weil viele gesagt haben, naja, lieber mit Aluminium und dafür nicht riechen, als ohne Aluminium und es wirkt nicht so gut. Und so sehen wir das in vielen anderen Bereichen. Manche Leute nehmen einfach giftige Wirkungen bewusst in Kauf, wohl wissend, dass es ihnen nicht gut tut, weil es ihnen besonders gut schmeckt, weil sie das toll finden, weil junge Leute gerne gut riechen und, und.
Klar. Also, das Motto heißt eigentlich Entgiftung, Entgiftung, Entgiftung und gibt dem Körper die Chance, seine Selbstregulation dadurch wieder zu finden, gell?
Absolut.
Gut.
Ich nehme gerne das Beispiel, wenn Menschen kleine Kinder haben, ja, und ein kleines Kind springt auf dich drauf, passiert ja nichts. Wenn zwei gleichzeitig auf dich springen, passiert ja auch nichts. Aber wenn 50 zeitgleich auf dich springen, kommst du nicht mehr hoch. Und dann muss irgendeiner kommen, muss man ein paar von denen wegräumen, damit du wieder hochkommst.
Ja, tolles
genau
Beispiel.
Das sehen wir auch bei den Menschen. Je höher die belastet sind, umso mehr Entzündungen haben die, umso mehr geht die Regulation in den Keller. Und wenn wir diese Ursachen beseitigen, die Erreger, die Gifte etc., den Darm wieder dicht machen, die Darmflora wiederherstellen etc., dann geht es den Leuten plötzlich wieder besser. Und man kann das einfach messen, weil die Entzündungswerte gehen zurück und, und.
Ich habe gerade mit einem Auge die erste Frage schon gelesen und die wird dir gefallen, weil diese Verwirrung ist ja jetzt wirklich komplex. Ich lese sie schnell vor und zwar Claudia M. fragte: Danke Herr Burgart, dass Sie heute für Dietrich Klingert eingesprungen sind. Ich habe von verschiedenen Blutreinigungsverfahren gehört, Toxoferese, Apherese, Inusferese und jetzt auch noch eine HHO-Blutwäsche. Können Sie mir bitte erklären, worin genau die Unterschiede liegen und wie man erkennt, welches Verfahren zu welchem Patienten passt? Hui, da könnte man eine 30-minütige Sendung machen.
Apherese ist ja quasi der Überbegriff für viele Therapieformen. Und da kann man Lipidapheresen machen, wo man nur Fette rauszieht. Man kann Apheresen machen, wo man die Leber behandelt. Man kann verschiedene Ansatzgebiete wählen, um ganz spezifische Ergebnisse zu erzielen. Und dann gibt es eben sogenannte Vollblutverfahren, wo man quasi das gesamte Blut nimmt und durch den Filter laufen lässt oder eben Verfahren, wo man das Plasma vom Vollblut abtrennt. Und die Inusferese und die Toxoferese, das sind Verfahren, wo man das Vollblut trennt und das Plasma behandelt. Warum? Weil wenn ich das Vollblut behandle, im Vollblut sind die Gifte nicht drin, Vollblut kann ich nur bedingt behandeln, weil schnell Hämolysen entstehen können, also die Zellen platzen, das kann zu Nebenwirkungen kommen und dann hat auch größere Volumenschwankungen. Wenn ich also Vollblut behandle, dann behandle ich zig Liter Blut und die muss ich aus dem Körper rauspumpen und wieder rein. Das ist etwas, was halt viele Nachteile haben kann. Man macht das auf der Intensivstation, wenn ich Filter verwende, wie man die bei der HAO zum Beispiel verwendet, das sind eigentlich Filter, die primär für die Sepsis zugelassen sind. Also wenn einer auf der Intensivstation einen Infekt hat, der nicht mehr besser wird, dann behandelt man diese Leute über 2, 3, 4, 5 Tage, 24 Stunden am Stück mit solchen Verfahren. Das macht man normalerweise in der Umweltmedizin nicht, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Denn die Gifte, die sind nicht in den Blutzellen, die sind im Gewebe, die sind im Knochen, die sind im Muskel, die sind in den Organen und so weiter. Und die diffundieren ins Blut und die sind im Plasma. Wenn ich also das feste Blut vom Flüssigen trenne und das Plasma behandle, kann ich die Gifte rausziehen. Und das braucht halt auch Zeit, bis die nachlaufen. Man kann nicht in einer Sitzung, egal wie lange ich die laufen lasse, das ganze Zeug rausfiltern. Das ist nicht möglich. Denn Redifusionsgesetze im Körper, die gelten überall. Man hat immer gewisse Konzentrationsverhältnisse im Blut zu den Zellen, zu den Organen und so weiter. Und wenn ich im Blut die Gifte reduziere, dann fließt das mit der Zeit. Das kann Tage dauern, das kann Wochen dauern, aus anderen Kompartimenten nach. Das sehen wir ja auch immer bei den Patienten, die wir mehrfach behandeln. Und dann reduziere ich deine Belastung peu à peu à peu. Und wenn ich unter deine individuelle Toleranzschwelle komme, dann wird man wieder gesund. Und das ist das, was wir eben über diese Apheresenverfahren, wo wir halt das Plasma vom Vollblut trennen, erreichen. Mhm. Und nur damit kann man es auch erreichen. Das ist zumindest das, was wir messen konnten.
Ja. Mir kommt es manchmal vor, dass auch in der Naturheilkunde oder in der Ganzheitsmedizin sehr viel Extremismus und Idealismus gelebt wird und immer mehr soll besser sein als weniger. Wobei genau die Naturheilkunde sagt uns ja, mit sanften Impulsen dem Menschen die Möglichkeit zu geben zur Selbstregulation. Ich glaube, das war irgendwie ein Herr Arndt, der da mal diese arndtische Regel aufgesetzt hat. Und ich sehe immer wieder.
Wir haben immer schon gelernt, auch in den energetischen Verfahren, dass schwache Impulse starke Wirkung haben und starke Impulse schwache Wirkung haben.
Ja.
Das sehen wir bis heute. Das ist nach wie vor gültig.
Eben. Aber weißt du, auch die Naturheilkunde. Druck. Du musst das machen, sonst kriegst du Alzheimer. Wenn du kein Omega-3 drin hast, dann wirst du und. Immer diese Ängste und Druck und immer viel ist besser als wenig. Und die Naturheilkunde ist eigentlich sanft. Und deshalb hat mir das jetzt sehr gut gefallen, was du ja gerade gesagt hast. Lieber langsam, sachte dem Körper entlasten, das Fass abschöpfen.
Ja, es geht halt nur so. Wir können uns ja nur quasi an die Naturgesetze anlehnen und die beachten. Ich kann nicht mit einem Hauruck-Verfahren versuchen, wie bei einem Boiler den Hahn aufzudrehen und alles läuft raus. Das funktioniert nicht. Wir haben überall Zellmembranen, wir haben unterschiedliche Konzentrationen. Die Gifte, die sind ganz unterschiedlich und manche Sachen gehen schneller raus, manche langsamer. Was im Knochen sitzt, wie zum Beispiel Cadmium oder auch Blei, wird halt viel langsamer rausgegeben, wie wenn es zum Beispiel im Blut ist oder in der Niere oder wo auch immer. Und an diese Gesetzmäßigkeiten muss man sich eben orientieren und halten. Und deswegen kann ich nicht mit einer Behandlung erwarten, dass ich alles rausbekomme. Das ist vollkommen unmöglich. Ja, das geht über die Zeit, aber dann geht es auch wirklich nachhaltig.
Ich sehe, die Fragen laufen ganz wild rein die ganze Zeit. Ich komme gleich zur nächsten. Der Thomas E. aus Chur fragt, wie bewerten Sie die Rolle der Umweltmedizin in der heutigen Schulmedizin? Wird aus Ihrer Sicht ausreichend berücksichtigt, wie viele chronische Erkrankungen durch Umweltgifte ausgelöst oder zumindest mitverursacht werden? Das finde ich spannend.
Das kann man relativ kurz beantworten. Also in der klassischen Schulmedizin wird die Umweltmedizin, die wir sie kennen, nicht berücksichtigt. Die Umweltmedizin wird berücksichtigt, aber da geht es dann eher so um Grenzwerte bei Firmen und die sind weitaus höher als das, was wir in der Umweltmedizin akzeptieren können. Wenn wir uns an umweltmedizinischen Standards orientieren würden, müssten wir 80% der Fabrikationen schließen. Was man in der Schulmedizin nicht macht, ist zu schauen, inwieweit Umwelteinflüsse wirklich bei der jeweiligen Krankheit eine Rolle spielen. Dafür hat kein Hausarzt Zeit, das wird auch nicht gelehrt. Wir wissen aber aus Studien natürlich, dass der Umwelteinfluss bei vielen chronischen Krankheiten, wie ich eben schon sagte, Parkinson, MS und so weiter, eine große Rolle spielt. Aber in der Hausarztmedizin oder in der normalen Schulmedizin, wie wir uns die so vorstellen, ist die klinische Umweltmedizin überhaupt nicht inkludiert. Ganz im Gegenteil. Wenn man sowas macht, wird man immer wieder den Vorwurf hören, ja, sie behandeln mit leitliniengerecht und deswegen müssen sie die Kassen nicht bezahlen. Dass wir damit bessere Ergebnisse hinkriegen, das fällt unter den Tisch.
Es gibt ja einen Satz, der mir der Dietrich Klinger mal vor vielen Jahren gesagt hat und der hat dich auch als Motto für diese Sendung angesagt. Er hat mir mal gesagt, wenn dir ein Arzt sagt, du seist chronisch krank, dann sagt er eigentlich nichts anderes, als dass er keine Ahnung hat, wie er den Patienten damit behandeln sollte. Was sagst du zu dieser Aussage?
Das ist ein bisschen frech ausgedrückt, aber im Grunde hat er recht. Eine chronische Krankheit bedeutet ja in der Schulmedizin nichts anderes, wie dass sie mindestens 3 Monate lang am Stück läuft und nicht besser wird. Und viele chronische Krankheiten, die entstehen eben dadurch, dass im Körper grundsätzlich was schiefläuft, was der Körper nicht mehr regulieren kann. Und wenn ich diese Ursachen beseitige, dann gehen die Symptome dieser chronischen Krankheiten weg. Ja, oft auch eben die ganzen damit verbundenen Autoimmunparameter, die Entzündungswerte und so weiter. Wir dürfen als Ärzte in der Regel nicht sagen, eine chronische Krankheit ist geheilt. Was wir aber sagen können und nachweisen können, ist, dass sie nicht mehr aktiv ist. Und das ist egal, ob ich jetzt Hashimoto behandle oder ob ich eine Colitis ulcerosa behandle im Darm oder ob ich einen Morbus Wegener behandle oder eine rheumatoide Arthritis oder was auch immer. Wir sehen, dass das Feuer gelöscht wird und damit die Leute wieder ihren normalen Alltag bewältigen können und wieder ihre Lebensqualität zurückerlangen.
Hast du sehr gut gerade formuliert. Unangreifbar, großartig. Aber letztendlich sagt mir das aber auch, bei einem chronisch kranken Patienten, dass wenn ich nicht die Ursache suche, ich auch nie die Wirkung loswerde. Dass ich nie akzeptiere, dass der Körper auch eine Milie hat, sondern mich nur auf den Erreger konzentriere, werde ich diesen Patienten nie zur Selbstheilung hinführen oder die Regulationsfähigkeit steigern, oder?
Ja, absolut. Die Frage ist natürlich immer, will der Patient das? Viele Patienten, die sind natürlich so konzipiert, dass sie sagen, was die Kasse zahlt, das mache ich und was nicht, das für mich gemacht. Und wenn der Doktor mir keine Pille gibt, und dann mache ich selber auch nichts. Ja. Man muss halt schon kooperieren. Das heißt, der Patient ist immer Teil der Behandlungsstrategie. Er muss es wollen. Und wenn er dann auch mitmacht und auch dabei hilft, sich vernünftiger zu ernähren und bestimmte andere Dinge zu beachten, dann wird es ihm auch besser gehen, als wenn man nur eine Tablette einwirft.
Ich komme gleich zur nächsten Frage, lieber Harald. Die Nicole fragt, die Blutreinigungsverfahren klingen ja sehr innovativ, aber wie nachhaltig ist sie? Müssen solche Verfahren regelmäßig wiederholt werden oder reicht eine einmalige Anwendung bei akuter Belastung?
Also eine einmalige Anwendung bei akuter Belastung kann mit Sicherheit was bewirken, wobei wir machen generell 2 Behandlungen im Abstand von 1 bis 2 Tagen Pause, weil wir einfach immer wieder gesehen haben, dass so viel an Belastung nachläuft in der kurzen Zeit beim ersten Mal, dass es Nebenwirkungen machen kann. Generell kann man sagen, man muss jemanden so weit entgiften, dass man unter seine Toleranzschwelle kommt und erst dann werden die Beschwerden nachhaltig wegbleiben. Wir sehen, dass Menschen kommen, wir machen 1, 2, 3 Behandlungen und die sagen, oh, wow, mir geht's super gut. Und dann nach ein paar Wochen sagen sie, oh, jetzt wird wieder alles schlechter. Das nennt man Redifusion. Das heißt, die Gifte laufen von irgendwo wieder nach, aus dem Muskel, aus den Organen, aus den Knochen. Und dann sind sie wieder frei im Körper vorhanden und machen wieder Beschwerden. Dann zieht man das wieder raus und das macht man so ein paar Mal. Und dann ist aber auch Ruhe. Also das ist keine Therapie, die man jetzt ad libitum machen muss, sondern man macht sie nur so lange, bis wir deine individuelle Belastungsschwelle unterschritten haben und dann kann man damit aufhören. Das erreicht man aber nie mit einer Behandlung.
Also ich füge jetzt da gerade eine persönliche Frage gleich noch ein. Ich mache es eigentlich, ich versuche es einmal im Jahr zu machen mit 2 Inusphoresen, weil ich mir einfach denke...
Prävention,
genau. Ja. Inusphrese, Toxophrese, einfach einmal im Jahr entgiften, weil ich denke über die Lebensmittel und über die Umwelt, über die Luft, die ich atme, was ich esse und weiß Gott, was habe ich wahrscheinlich genügend Stoffe. Insbesondere Plastik, eine Kreditkarte essen wir ja durchschnittlich pro Woche, gell?
Absolut.
Ja,
also man muss immer 2 Dinge unterscheiden. Das eine ist die Behandlung eines akut kranken oder chronisch kranken Menschen. Da muss ich erstmal diesen Berg, der sich über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut hat, abbauen. Und das andere ist das, was du ansprichst. Wenn man dann ein Level erreicht hat, wo man sich wohlfühlt, dass man dann sagt, okay, ich mache dann präventiv 1, 2 Behandlungen zum Beispiel im Jahr, um das Level zu halten oder noch zu verbessern. Das macht auf jeden Fall Sinn.
Finde ich auch.
Das ist aber quasi dann der Schritt 2.
Ich könnte in diesem Thema noch lange drin verweilen, aber es ist jetzt nicht meine Sendung, es ist Ihre Sendung von zu Hause und darum die nächste Frage. Mira D. aus St. Gallen. Wenn jemand stark mit Schwermetallen belastet ist, wie entscheidet man, ob eine klassische Gelattherapie reicht oder ob eine der neuen extrakorporalen Verfahren wie die Toxophorese eingesetzt werden sollte?
Also, wenn jemand jetzt wirklich tatsächlich nur eine Schwermetallbelastung hat, reicht in der Regel auch die Chelattherapie aus. Man macht dann eine Analyse im Blut, ob jemand Metalle aufnimmt, aktuell noch, das sollte man natürlich vermeiden. Und man schaut halt nach Provokation, im sogenannten C-Met oder Provokationsurin, da gibt es verschiedene Namen für dasselbe. Man gibt Stoffe, kann dann im Urin sehen, wie viel Metall kommt raus. Und wenn die Ausscheidung zu hoch ist und man therapiert das, sieht man ja relativ schnell, ob die Beschwerden zurückgehen. Wenn die Beschwerden tatsächlich metallassoziiert sind, wie zum Beispiel Rheuma durch Blei oder sowas, ja, oder Osteoporose durch Cadmium etc., dann gehen die Beschwerden relativ rasch zurück. Wenn man eine Anzahl von Chelat-Infusionen gemacht hat, sagen wir mal 10, 20, und man merkt, es wird gar nicht besser, dann wechselt man sinnvollerweise auf die Toxophorese, weil man mit einem solchen Verfahren halt weitaus mehr als nur Metalle rausnehmen kann. Man kann damit eben jede Art von Umweltgift rausholen und manchmal braucht man eben das. Wenn wir Patienten haben, die kommen mit Long-Covid-Beschwerden oder mit Postvakzinationsbeschwerden, mit schwerster Müdigkeit und die haben bestimmte Autoantikörper, dann wählen wir immer die Toxophorese, weil wir gesehen haben, dass das mit anderen Verfahren nicht signifikant besser wird. Aber damit kriegen wir dann eben die Ergebnisse, die wir wünschen. Mhm. Also man muss das ein bisschen von der Anamnese abhängig machen oder auch von der Frage, wie wirkt eine Chelattherapie, wenn man sie ein paar Mal gemacht hat.
Mhm. Ich füge jetzt da vielleicht gerade noch mal so eine Frage ein. Diese Geräte, die wir anfangs genannt haben, sind die alle in der Lage, Schwermetalle auszuleiten oder gibt es da eigentlich Geräte, die eigentlich nur Plastik rausnehmen oder andere Umweltgifte oder wird Schwermetall immer auch mit aussortiert?
Also mit Geräten meinst du eine Apheresenverfahren?
Ich meine ja genau diese Apheresenverfahren, ja, wie
also Die Immunadsorption, die HHO und so weiter, die sind eigentlich nicht in der Lage, das zu können. Das sagen auch die Hersteller selber, die Filtertests, die zeigen das alles nicht. Mit unseren Apheresenverfahren, Indusferese, Toxophorese, kriegt man die toxischen Metalle raus. Aber wenn jetzt jemand nur eine Metallbelastung hat, sind die Verfahren meines Erachtens viel zu teuer. Dann macht man eine Therapie mit EDTA, mit DMSA, mit DMPS oder mit Zink-TTPA, je nachdem, welche Metalle man haben will. Okay. Das ist für den Patienten günstiger. Mhm. Wenn es aber, wie gesagt, eine komplexere Erkrankung ist und man merkt, dass man damit nicht weiterkommt, dann würde ich auf ein Apheresenverfahren wechseln.
Okay. Ich füge jetzt noch mal eine private Frage rein, und zwar neurodegenerative Erkrankungen. Wir haben alle einen Horror vor irgendwie Demenz oder Alzheimer, Parkinson, Dinge und. Wie reagieren eigentlich solche Apheresenverfahren auf den Körper der Menschen mit den Ansatzweise in diese Krankheit reinrutschen?
Also wir haben da extrem gute Erfahrungen. Wir haben viele Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen und wir sehen, dass das ein Verfahren ist, wenn ich die Toxophorese einsetze, mit dem ich wirklich eine signifikante, nachhaltige, deutliche, anhaltende Verbesserung bekomme. Wir haben Patienten mit Parkinson mit schwerstem Schütteln gehabt, die mittlerweile ganz ruhig sind. Wir haben Patienten mit hohen autoimmunen Antikörpern, mit schwerster Fatigue-Symptomatik, mit Elektrosensibilität, mit all diesen Dingen, mit denen man in der Schulmedizin gar nichts anfangen kann, die nach ein paar Behandlungen sagen, dass sie wieder komplett beschwerdefrei sind oder dass es signifikant besser geht. Das hängt immer davon ab, wie schnell es geht, wie hoch die Belastung vorher war. Und da ist das einfach ein aus meiner Sicht fantastisches Verfahren, das eben auch bei Alzheimer, bei rheumatoider Symptomatik so schnell die Entzündungen schlagartig senken kann und auch eben die Ursachen mit reduzieren kann, dass wir da wirklich gute Ergebnisse, sehr, sehr gute Ergebnisse haben, die wir in den letzten Jahren nie hatten. Ich habe insgesamt über 70.000 Chelattherapien gemacht. Das ist schon eine fantastische Vorgehensweise. Aber das, was wir mit der Toxophorese erreichen, das liegt wirklich, also Potenzen höher.
Ist das nicht traurig für dich, zu sehen, wie viele Menschen an Rheuma leiden oder an neurodegenerativen Erkrankungen und noch nie was davon gehört haben, dass man auch diese Chance packen könnte?
Ja, also ich meine, das Problem kenne ich seit 20 Jahren. Ich habe viele Kollegen, die Rheumatologie machen, die aber immer ignoriert haben, dass Blei und Cadmium da eine große Rolle spielt. Die schicken dann Universitätskliniken tatsächlich Patienten zu mir, wenn die dort meckern, weil sie selber das nicht machen können, nicht weil die Kollegen das nicht lernen könnten, sondern weil sie sagen, wir haben dafür keine Versicherung, das ist mit schulmedizinisch leitliniengerecht und das wird uns nicht bezahlt. Punkt. Und wenn ein Patient dann was anderes will, dann muss er halt quasi den Pfad verlassen und eben dann zum Beispiel zu Leuten wie mir gehen oder anderen klinischen Umweltmedizinern.
Und wieder selber bezahlen. und wieder selber bezahlen. Wobei auch da, ich habe in Deutschland einen Gerichtsentscheid gelesen und in der Schweiz auch vom Bundesgericht, das höchste Schweizer Gericht, hat bereits die Kassen dazu verpflichtet, diese Aphareseverfahren zu bezahlen. Bei ganz speziellen Krankheiten, da war jetzt auch Long-Covid ein großes Thema, um die letzte Chance auch noch zu nutzen. Also man sieht schon, es kommt Bewegung in dieses Thema, oder?
Naja, wir machen ja auch eigene Publikationen, wir machen auch eigene Studien, wir machen auch Vergleichsuntersuchungen, die wir auch publizieren. Und das führt schon auch immer wieder dazu, dass dann dadurch Erstattung kommt und dass es bekannter wird. Aber das braucht halt Zeit. Also bis sich in der Medizin was durchsetzt, vergehen 10, 20, 30 Jahre.
Vielleicht sollten wir das jetzt gerade noch nutzen. Wir haben nämlich noch 2 Minuten. Du hast ja auch kürzlich eine Studie veröffentlicht.
Ja.
Kannst du nicht noch etwa 2 Minuten etwas darüber sagen? Das ist nämlich echt wichtig für die Zuschauer, finde ich.
Ja, also wir haben mehrere Publikationen veröffentlicht. Wir haben also einmal eine Patientin von mir, die über viele, viele Jahre, über mehr als 15 Jahre so schwer müde war, dass sie morgens 3-4 Stunden braucht, um in die Gänge zu kommen, die quasi ihr Leben gar nicht gestalten konnte, die auch nach der Arbeit ins Bett ging, die mit ihrer Familie nie essen ging und gar nichts machen konnte. Und die habe ich behandelt und die ist jetzt wieder komplett normal im Leben. Da haben wir einen Case-Report gemacht. Wir hatten bei Patienten mit diesen Autoantikörpern nach Covid, haben wir an 20 Patienten nachgewiesen, dass wir die Beine senken konnten, dass wir innerhalb von 5 Behandlungen dramatische Verbesserungen erreichen konnten. Das war eine Studie zusammen mit einer Universität. Wir haben Vergleichsuntersuchungen gemacht, was bei MS besser wirkt. Das ist noch nicht publiziert, da werde ich jetzt nicht drüber reden, aber da haben wir auch bei einer AOK jetzt vor kurzem durchbekommen, dass da die Therapie von uns erstattet wird, weil sie auch kostengünstiger ist und schneller wirkt. Also da passiert viel. Ich habe ein Buch geschrieben, das kommt jetzt auch demnächst raus, da ist das auch nochmal alles erklärt. Ich habe ja auch etliche Filme mit dir zusammen gemacht, wo Patienten das berichten und das sind keine gekauften Leute, das waren einfach ganz normale Patienten, die wir kurzfristig gefragt haben und die dann halt erzählen, wie es aussieht und was sich alles verbessert hat. Und das erlebt jeder Therapeut, der eine solche Therapie einsetzt.
Ich finde unfassbar großartig, was du da machst, lieber Harald, und dass du das nicht nur in deiner Praxis hältst, sondern eigentlich richtig hinausträgst, dieses Wissen als Umweltmediziner. Die Umweltmedizin selber wird ja gar nicht mehr gelehrt, habe ich gehört, da ursprünglich in Freiburg, jetzt gar nicht mehr, oder? Also es ist eigentlich eine Erfahrungsheilkunde heute.
Ja. Ist ja immer eine Frage der Bezahlung, der Finanzierung von solchen Studiengängen, und wenn da keine Pharmaindustrie dahinter steckt oder irgendeiner, der ein echtes finanzielles Interesse hat, dann geht der einfach schlichtweg unterwegs das Geld aus. Und dann werden diese Studiengänge eingestampft. Da geht es weniger darum, dass man etwas Tolles macht, was den Leuten hilft, sondern wenn sich nicht rechnet, ist eingestampft. Punkt.
Fasse ich zusammen, es ist eigentlich naiv zu glauben, dass die Umwelt nichts mit unserer Innenwelt zu tun haben könnte und wir alles isoliert, reduktionistisch betrachten dürften. So ist es bei weitem nicht mehr. Wir Menschen haben es weit gebracht, den Menschen dermaßen zu verseuchen, oder? Und zu vergiften, dass wir auch was tun müssen, um es wieder loszuwerden. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Harald, du bist ein Held für mich. Danke, dass du auch eingesprungen bist in diese Fragen und mir Aufklärungsarbeit geboten hast im Bereich dieser Entgiftung. Herzlichen Dank und ich wünsche dir alles Gute, gell?
Sehr gerne, dir Alexander und allen Zuschauern. Alles Gute und eine stabile Gesundheit.
Super, danke herzlich. Ja, und ich schaue, ob der nächste Gast jetzt wieder da ist und bin in 2 Minuten wieder für Sie da. Bis gleich.